Gäste heute hier unter uns haben können, dürfen von Sigmaringen, Harald und Sigrid Reiser, Sigmaringendorf, kommen Sie. Und Harald ist ja nicht ganz unbekannt, er hat schon ein paar Mal hier bei uns gepredigt. Letztes Mal auch in seiner Predigt ganz stark einfach auch mitgegeben, was er in letzter Zeit auch erlebt und mit Gott erlebt hat und durchgemacht hat. Und ich freue mich über euren Besuch, über deinen Dienst jetzt auch hier bei uns, dass du uns das Wort Gottes weitergibst. Harald, komm nach vorne, Gottes Segen dir. Bitte schön.
Ja, das letzte Mal war ich im April hier. Inzwischen habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, meine letzten Prüfungen gemacht, meine mündliche Prüfung, alles gut bestanden und bin jetzt Sozialpädagoge und habe einen Bachelor in sozialer Arbeit. Dankeschön. Genau, und seit Oktober arbeite ich dann einfach weiter, nahtlos weiter im Deignis Wohnheim in Engelswies. Genau. Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Auf dieser textlichen Grundlage haben wir auch gerade dieses Lied gesungen. Tochter Zion, das sind sehr bekannte Klänge in der Vorweihnachtszeit, und wir haben es vorher schon gesagt, Adventszeit ist ja diesmal eine Woche kürzer wie sonst, und deswegen schön, dass wir heute mal zwei Adventslieder schon gesungen haben. Dann können wir das alles abarbeiten, bis dann Weihnachten schnell vor der Tür ist. Nein. Ich möchte uns heute Morgen dazu einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Und wenn ihr die Bibel dabei habt oder die App auf dem Handy oder was ich wo, dann könnt ihr das gerne mitlesen. Matthäus Kapitel 21. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Jerusalem, eine befestigte Stadt, damals die größte in Israel. Und es ist dann schon bald 30 Jahre her, als Dr. Jim Fleming auf der Bibelschule war. Er war Leiter des Archäologischen Instituts in Jerusalem. Und er hat uns ein paar sehr interessante Einblicke gegeben in die damalige Zeit, wo ich dann auch heute einiges mit einfließen lassen werde. Er sagte: Aus der Archäologie wissen wir, dass zur damaligen Zeit nur ungefähr 10-15% der Menschen in Städten lebten. Die meisten Menschen der damaligen Zeit wohnten in Dörfern. Und ich habe jetzt während meines Studiums auch nochmal ein paar Fakten gegeben. Die sind mir über den Weg gelaufen und habe ich gleich verknüpft. In Deutschland lebten um 1800 noch weniger als 10% der Bevölkerung in Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern. Wie viele Einwohner hat Sende? Okay, also viel zu groß. Weniger als 10%, also 90% der Bevölkerung lebten in Ortschaften kleiner wie 5000 Einwohner. Heute sind es etwa 84%, die in Ortschaften wohnen, die diese Größe haben. Also zurück damals, ja, war es wie 1800 in Deutschland so ungefähr. Das ist noch gar nicht so lange her. Und wenn man durch viele Dörfer fährt, sieht man, dass die meisten einfach landwirtschaftlich in Anwesen waren und noch irgendwie einen Scheune, einen Schuppen dabei hatten. Ist heute noch so. Also, die meisten Leute damals wohnten nicht in der Stadt, sondern in den kleinen Dörfern. Wer wohnte denn dann zum Beispiel in Jerusalem? Wer könnte in Jerusalem gewohnt haben, zu der Zeit, als Jesus dort eingezogen ist? Habt ihr einen Vorschlag? Die Priester. Cool, genau. Wer noch? Die Händler. Ja, aber nur die etwas Wohlhabenderen. Genau. Sonst noch eine Idee? Waren das die einzigen beiden, die in Jerusalem wohnten? Ja, come on. Was war in Jerusalem? Hauptstadt. Wem seine Beamte? Ah, genau. Hofstadt, Hauptstadt, ja? Damals war die politische Situation ein bisschen umständlich, ja, war Herodes und der Pilatus und weiß ich was alles da, ja, war ein bisschen kompliziert. Aber es gab die Regierung, ja, dort. Und die Regierung braucht Beamte, ja, die braucht den ganzen Hofstaat. Es war der Tempel dort, der Tempel braucht die ganzen Priester, die Knechte des hohen Priesters, der hohe Priester hat dort gewohnt. Was braucht man noch um so eine Stadt, wenn da die Mauer da ist? Wer steht denn da auf der Mauer? Wache, Soldaten, natürlich. Das ist eine befestigte Stadt, da brauchst du ja irgendwelche Wachleute, da brauchst du Krieger, Soldaten. Okay, jetzt haben wir so mal ungefähr einen Überblick über die, die in Jerusalem gewohnt haben. Die normalen Leute, und ich zähle uns jetzt mal alle zu den normalen Leuten, ja, die wohnten nicht in der Stadt, weil die konnten es sich nicht leisten, in der Stadt zu wohnen. Die Stadt zur damaligen Zeit, das war sowas wie heutzutage vielleicht Beverly Hills oder sowas. Ja, da wohnt die Prominenz, da wohnen die, die richtig viel Kohle haben. Oder so das Regierungsviertel in Berlin, ja, da wohnen die exklusiven Leute, da wohnen die wichtigen, die very important persons, ja, die wohnen dort. Aber jetzt die Normalos, ja, die Ärmeren, die gewöhnlichen Leute, die lebten in den Dörfern. Und viele von diesen Dörfern, die waren in der Nähe von diesen großen Städten angesiedelt. Ähnlich vielleicht heute wie die Millionenstädte heute. Am Rande dieser Millionenstädte gibt es überall die Slums. Ja, da gibt es die Elendsviertel, da wohnen die einfachen Leute, die armen Leute. Die wohnen in diesen Randgebieten der großen Millionenstädte. Außerdem waren die meisten der damaligen Bevölkerung waren Landwirte, Bauern. Und die wohnten natürlich nicht da, wo alles betoniert ist und gepflastert ist, ja, sondern die brauchen ja Ackerfläche. Und die gibt es halt nicht in der Stadt, sondern die gibt es halt draußen auf dem Land. Die exklusiven Gegenden heute, die haben alle Videoüberwachung. Ja, die haben Alarmanlagen und sonstige Sachen, Bewegungsmelder. Damals hat man das noch nicht gehabt. Aber man hatte auch damals eine gute Möglichkeit, sein Hab und Gut zu schützen. Was hat man damals gemacht, um solche Gegenden, die wohlhabend waren, was hat man da rumgebaut? Eine Mauer, genau. Coole Geschichte. Hat man ja auch mal in Deutschland noch. Ja, zum Glück ist es jetzt nicht mehr da. Wir haben eine Mauer gebaut, ja. Damit die ganze Kohle, die Reichen, die Wohlhabenden geschützt sind, ja, in Sicherheit. Und wenn der Feind angriff, also feindliche Heere angriffen, dann waren die Stadtbewohner hinter der Mauer eigentlich in relativer Sicherheit. Die Leute, die aber um die Stadt herum gewohnt haben, in den Dörfern, die waren schutzlos den Angriffen ausgeliefert. Und nur ganz großzügige Herrscher ließen im Notfall Leute von der ärmeren Bevölkerung mit in die Stadt hinein. Das war jetzt nicht unbedingt immer nur böser Wille, sondern es war praktisch fast nicht möglich, weil die Stadt einfach sehr beengt war. Die Plätze waren knapp, auch die Vorräte waren knapp. Da konnte man nicht einfach sagen, kommt alle zu uns heim, das sei dann Sicherheit. Das ging gar nicht. Die Mauer der Stadt war also nicht nur der Schutzwall für die Bewohner, sondern diese Mauer war gleichzeitig eine Trennungslinie. Diese Mauer war die ganz klare Trennungslinie zwischen der reichen Oberschicht, die in der Stadt wohnte, und den Ärmeren, dem gewöhnlichen Volk, das außerhalb dieser Stadt gewohnt hat. Morgens nach Sonnenaufgang wurden die Tore geöffnet und abends vor Sonnenuntergang wurden sie wieder geschlossen. Das war auch die Anweisung, die Nehemia gab, als er damals die Mauer in Jerusalem aufbaute. Nehemia 7, Vers 3. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Auch Nehemia 13, Vers 19 heißt es, und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen. Ist ja auch sinnvoll, ja? Wenn es dunkel wird, macht man Tür zu, ja? Dass niemand ungesehen und unbemerkt reinkommen kann. Wenn die Türe zu ist, Stadttore geschlossen, dann sind die Leute drinnen in Sicherheit. Und die anderen sind halt draußen. Wehe denen, die draußen waren, wenn die Stadt angegriffen wurde. Was passiert denn dann? Ja? Was passiert in den kleinen Dörfern um die Stadt herum, wenn da das feindliche Heerlager kommt? Die Leute werden kurzerhand entweder abgemurkst. Ja? Auf den Feldern entstanden die Heerlager. Die Bauern wurden versklavt zum Frondienst. Die Frauen wurden vergewaltigt. All das, was man heutzutage in den Kriegsgebieten auch noch kennt. Die Bauern, die armen Leute um die Stadt herum, die waren nicht das Ziel des Angriffs, weil da gab es ja nichts zu holen. Das war halt, wie man es heute vielleicht so schön nennt, Kollateralschaden. Ja. Die hatten ja keine Reichtümer, aber trotzdem waren es die armen Leute, die am meisten unter so einem Angriff leiden mussten. Könnt ihr euch vorstellen, was so eine Mauer bedeutet für die, die draußen standen? Wie oft ist wohl diese Mauer verwünscht worden? Mauer als Trennungslinie. Es war auch so, dass man alles Unangenehme natürlich außerhalb der Mauer hatte. Wie zum Beispiel die Hinrichtungsstätte, ja, von Golgatha. Golgatha lag außerhalb der Stadt, ja, damit die reiche Oberschicht nicht belästigt wird. Die einzige Möglichkeit, wie gesagt, durch diese Mauer zu kommen in die Stadt hinein, war das Tor. Aber wenn ihr jetzt auf eurem Äckerle, ja, zu viel Gemüse angebaut habe, was mache ich mit dem? Verkaufe ich doch in der Stadt. Ja, die reichen Leute in der Stadt, die wollen ja auch was essen. Ich ziehe mit meinem Blumenkohl in die Stadt. Und was passiert jetzt in diesem Stadttor? Zoll, genau. Ja, die Mauer ist Trennungslinie und auch Grenze, also Zoll, Warenverkehr, muss man Steuern bezahlen. Jedes Mal, wenn sie da rein wollten. Matthäus war zum Beispiel einer von denen, die am Zoll saßen und Steuern eintrieben. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gewundert, warum sich im Alten Testament die Ältesten der Stadt im Tor der Stadt versammelt haben, um Recht zu sprechen. Stellt man sich ein bisschen kompliziert vor, weil so ein Tor ist ja nicht so groß. Warum ausgerechnet dort an der engsten Stelle, warum setzt man sich dahin, um Recht zu sprechen? Das hat man deshalb gemacht, um beiden Bevölkerungsschichten die Teilnahme zu ermöglichen. Das war die Trennungslinie, da hat sich Arm und Reich berührt. Und in diesem Ort konnte man Recht sprechen, weil es dann für beide eine Zugangsmöglichkeit da war. Da konnten beide teilnehmen. Das Tor der Stadt war praktisch die Stelle, wo sich beide Welten berührt haben. Und vor diesem Hintergrund müssen wir das auch sehen, was es bedeutet, wenn der Prophet Jesaja in einer prophetischen Schau von einer Stadt spricht, diesem neuen Jerusalem, dessen Tore nicht mehr geschlossen werden. Ist eigentlich Blödsinn, ja? Warum baue ich eine Stadt und lasse die Tore offen? Ja? Aber ich kann die Tore offen lassen, weil keine Gefahr mehr da ist. Ja? Wenn ich in Sicherheit bin, brauche ich die Tür nicht abschließen. Kann ich die Türen offen lassen. Und es ist noch ein zweiter Aspekt. Gott wird die Trennungslinie zwischen Arm und Reich aufheben. Die Tore des himmlischen Jerusalems, Offenbarung 21, Vers 25, werden nie geschlossen werden. Die Trennungslinie ist aufgehoben. Es gibt keine Feinde mehr. Es gibt keine Nacht mehr und es wird auch keinen Unterschied mehr geben zwischen Arm und Reich. Immer wieder hat man versucht, mit menschlichen Anstrengungen diese Trennungslinie aufzuheben, die Trennung zu beseitigen, Sozialismus, Kommunismus, all diese Versuche. Es hat nicht funktioniert, aber Gott wird eines Tages diese Barriere aufheben. Tochter Zion. Es ist nicht verwunderlich, dass hier von Frauen die Rede ist, wo das sonst nur in der Bibel hauptsächlich von den Männern berichtet wird. In der Archäologie, Klingeling, Jim Fleming, spricht man von der Stadt als der Mutter. Die Ansiedlungen um diese Stadt herum werden als Töchter bezeichnet. Das gewöhnliche Volk lebte, wie gesagt, in diesen umliegenden Dörfern, den sogenannten Töchtern. Und dieses Bild finden wir auch in der Bibel wieder. In Hesekiel Kapitel 26, Vers 6 und 8, da spricht Gottes Gericht über die Stadt Tyrus aus. Und da heißt es, ich lese zunächst mal die Elberfelder Übersetzung, und seine Töchter, die auf dem Feld sind, sollen mit dem Schwert erschlagen werden. Im Originaltext, den die Elberfelder hier verwendet, da steht Töchter. Gemeint aber sind die Dörfer und Ansiedlungen auf dem Festland vor der Stadt. Tyrus ist auf einer kleinen Insel. Ja, gut, ich habe schon überlegt, was guckt ihr alle so intensiv? Genau, wie heißt sie? Auch seine Töchter, das ist die alte Elberfelder, genau. Cool. In der Fußnote wird dann aber erklärt, was in der Luther-Übersetzung 84 bereits eingearbeitet ist. Weil im Luthertext heißt es, und seine Tochterstädte auf dem Festland sollen mit dem Schwert geschlagen werden. Und in Vers 8 heißt es dann nochmals, der soll deine Tochterstädte auf dem Festland mit dem Schwert schlagen, aber gegen dich wird er Bollwerke errichten und einen Wall gegen dich aufschütten und ein Schilddach gegen dich erstellen. Das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe. Ja? Tochterstädte, die kannst du überrennen. Ja? Die kleinen Dörfer, da reitest du mit dem Pferd durch, zündest die Hütten an, fertig. Aber gegen die Stadt selber, da braucht es dann Bollwerke und einen Wall aufzuschütten, damit man hier über die Mauer rüberkommt. Hier wird also sehr deutlich unterschieden zwischen der Stadt Tyrus und den umliegenden Dörfern, den Tochterstädten. Die Tochterstädte werden mit dem Schwert geschlagen, aber gegen dich, ja, heißt dann weiter, hier wird ganz klar differenziert zwischen den Tochterstädten und der eigentlichen Stadt Tyrus. Die Tochterstädte sind nicht befestigt, da brauche ich keine Mauer überwinden, aber die Stadt selber war befestigt. Da braucht es einen Wall, ein Bollwerk, um die Mauer zu überwinden. Ich habe dann gestern, glaube ich, oder vorgestern, in Wikipedia mal kurz gegoogelt oder reingeschaut, was da steht über die Belagerung von Tyrus. Das war im Jahr 332 vor Christus. Das war Alexander der Große, der diese Stadt belagert hat. Die Belagerung dauerte 7 Monate. Und dann heißt es hier, Alexander musste in mehrmonatiger Arbeit vom Festland aus 2x einen Damm bauen, um die Inselstadt einzunehmen. Auf dem Damm konnten Belagerungsmaschinen aufgestellt werden. Ich musste so lachen, als ich es gelesen habe. Weil hier steht, Alexander musste einen Damm bauen. Wie wenn der wirklich nur einen Stein angerührt hätte, um da einen Damm zu bauen. Ja? Das ist natürlich völliger Quatsch. Der Alexander hat da gar nichts gebaut. Wir brauchen auch nicht zu glauben, dass die griechischen Soldaten hier die Hauptarbeit gemacht haben. Auch nicht. Wer hat diesen Damm gebaut? Die armen Leute aus den Dörfern, aus den Tochterstädten. Das sind die Bauern auf dem Felde, die zu Sklavendienst verpflichtet wurden, um hier diesen Wall aufzuschütten, um dann für die Soldaten es möglich zu machen, dass sie in die Stadt kommen. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal das Bild gesehen von der jüdischen Festung Masada. Ich habe es dabei. Kann man das kurz einwerfen? Genau, es ist nicht so wahnsinnig groß. Aber ihr könnt es gerne mal zu Hause noch mal nachschauen. Es ist nämlich sehr interessant, was man auf diesem Bild sieht. Man sieht nämlich hier, dieses Teil hier, das ist die Rampe, die die Römer gebaut haben, um in die Stadt zu kommen. Also müsst ihr euch vorstellen, hier sieht man eigentlich das Tal, ja? Und hier ist dieser Erdwall, den sie aufgeschüttet haben, um bis nach da oben zu kommen. Für Tyrus war es wahrscheinlich nicht so aufwendig wie hier für Masada, aber was das für eine enorme Arbeit ist, diese ganzen Steine und diese Erde zu bewegen, das war der Job für die Bauern. Das haben die gemacht. Die arme Bevölkerung um diese befestigten Städte herum. Genau. Also, hinter der Mauer der Stadt sitzen die Reichen in Sicherheit. Die Armen sind außenrum. Ihre Felder wurden zerstört, die Frauen vergewaltigt und die Männer zum Frondienst gezwungen. Warum? Wegen den Reichen. Ja? Weil die Armen waren doch nicht das Ziel des Angriffs. Ziel des Angriffs waren die Reichen. So, und jetzt bist du arm, wohnst vor der Stadt, jetzt werden die Reichen angegriffen und du bist der Leidtragende. Ja? Weil du hast eigentlich noch viel mehr Stress, ja, wie die Reichen hinter der Mauer. Du bist der, dem es dann erst recht an den Kragen geht. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Haben wir im Eingangsvers gelesen. Die Stadt Jerusalem ist Zion. Die Tochter Zion sind die umliegenden Dörfer oder auch Tochter Jerusalems. Wie war es beim Einzug in Jerusalem? Ich habe es gelesen. Sie waren nahe bei Jerusalem und vor ihnen war das Dorf Bethphage. Markus, er schreibt von Bethphage und Bethanien. Also kleine Ortschaften, die wir vor der Stadt Jerusalem finden. Und Jesus setzt sich auf den Esel und die Menge zieht mit ihm. Aber eine sehr große Menge breitet ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Wo kommt diese Menge her, die hier mit Jesus einzieht? Ihr dürft antworten, das ist keine nur rhetorische Frage. Richtig, natürlich. Ja. Das waren die Leute, die da gewohnt haben. Aus diesen Dörfern. Die kommen nicht aus der Stadt. Sie kommen aus den Dörfern. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt. Und die Menge schrie Hosianna, dem Sohn Davids. Das war die Bezeichnung für den Messias. Sie haben Jesus als den Messias gepriesen, als den Retter, den Gott verheißen hat. Im Bericht vom Lukas, Lukas Kapitel 19, da sind dann auch ein paar Pharisäer, die da erwähnt werden in dieser Menge. Und die sagen, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Ja? Den Pharisäern hat es nicht gefallen, dass die Menge hier diesen Jesus als den Messias pries. Das wollten sie nicht glauben. Das konnten sie nicht akzeptieren. Und also in diesem Zug, der hier Jesus begleitet, ziehen sie nach Jerusalem. Wieder in Matthäus 21, Vers 10. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Erregte sich die ganze Stadt. Klingelingeling, was haben wir gesprochen? Wer hat sich da aufgeregt? Ja, da haben sich die 10-15% der oberen Bevölkerungsschicht haben sich aufgeregt. Und es sind auch diese Bewohner der Stadt, die keine Ahnung hatten. Ja? Die einen schreien, hey, das ist der Messias, und die anderen sagen, wer ist denn das? Kenne ich gar nicht. Ja? Und die Menge spricht, die Menge, die mit Jesus gezogen ist, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Die Menge, die mit Jesus mitgezogen ist. Die Dorfbevölkerung, sie wusste Bescheid. Aber der oberen Schicht in der Stadt mussten sie es erklären, was denn hier vor sich geht. Wenn wir die Evangelien aufmerksam durchlesen, entdecken wir noch einen anderen interessanten Punkt. Zum Beispiel in Markus Kapitel 11, Vers 11 lesen wir, und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Bestimmt schon oft gelesen. Ja? Oder in Lukas Kapitel 21, Vers 37, er lehrte des Tages im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man den Ölberg nennt. Abends geht Jesus raus aus Jerusalem. Warum? Bitte? Richtig. Und er hatte ja in der Stadt keine Bleibe, ja? Weil er gehörte nicht zu diesen 10-15% der oberen Schicht. Deswegen haben sie die Nächte immer außerhalb Jerusalems verbracht. Jesus übernachtet bei den einfachen und armen Leuten außerhalb der Stadt. Auch bei Jesu Gefangennahme, ja, wo hat er sich aufgehalten? Er wurde nachts gefangen genommen am Ölberg, außerhalb der Stadtmauer Jerusalems. Und dann wird er nachts in die Stadt gebracht und wer ist nachts in der Stadt? Die Stadtbevölkerung, die Oberschicht. Wir lesen, früh am Morgen überredeten die hohen Priester das Volk und reizten das Volk auf. Früh am Morgen, wer war in der Stadt? Die 10-15%. Pilatus, Lukas 23, Vers 13, Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen. Das Volk eben wieder diese 10-15%, die mit Jesus nichts anfangen konnten. Wir dürfen unser heutiges Bild von Stadt nicht auf die damalige Zeit anwenden. Johannes 19, Vers 6 lesen wir dann, als ihn die hohen Priester und die Knechte sahen, schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Priester, Priesterknechte, das sind alles die Leute, die in der Stadt gewohnt haben. Und Pilatus spricht zu ihnen, nochmal Johannes 19, Vers 15, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Das Todesurteil Jesu wird im Angesicht der Stadtbevölkerung gefällt. Und nach der Urteilsverkündigung wird Jesus nach Golgatha geführt. Golgatha, die Hinrichtungsstätte, liegt wo? Außerhalb von Jerusalem. Und dann auf diesem Zug nach Golgatha passiert Folgendes auf dem Weg. Wir lesen es in Lukas 23, Vers 27 und 28. Als sie ihn aber abführten und ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach, ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Simon kam vom Feld. Die Bauern lebten nicht in der Stadt. Das heißt, es ist für mich ein Hinweis, dass er hier bereits die Stadtmauer hinter sich hatte. Wir lesen von einer Volksmenge, die jetzt plötzlich da ist, die ihn begleitet. Und wieso sollte das Volk, das gerade noch gerufen hat, kreuzige ihn, ihm nun nachlaufen und ihn beweinen? Und was sagt Jesus zu der Menge, die da weinte und klagte? Er sagt, ihr Töchter von Jerusalem. Aber das waren doch nicht lauter Frauen. Das heißt, es war eine große Volksmenge und Frauen. Und er sagt, ihr Töchter von Jerusalem. Jesus spricht zu den Bewohnern der umliegenden Dörfer. Und was sagt Jesus? Er sagt, weint um euch selber. Warum denn? Weil Jesus sieht, was wenige Jahre später kommen wird im Jahre 70 nach Christus. Nämlich die Zerstörung und die Belagerung Jerusalems und das Leid der Bevölkerung. Vor allem derer, die um Jerusalem herum wohnen. Er sieht das Leid der Töchter Jerusalems, der Tochter Zion. Jesus differenziert es sehr genau, wen er anspricht. Ein paar Kapitel vor der Kreuzigung, da lesen wir die Klage Jesu über die Stadt Jerusalem. Matthäus 23, Vers 37. Und da sagt er, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Hier sagt er nicht Tochter Jerusalem. Hier meint er die Stadt selber. Und Jesus spricht von der Zerstörung. Und er sagt, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Matthäus 24, Vers 2. Und weil er genau wusste, was das bedeutet für die umliegende Bevölkerung, für die Tochter Zion, deswegen sagt er, weint nicht um mich, weint um euch selber. Weil er gesehen hat, was wenige Jahre später kommen wird. Zurück zu Sacharja. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Tochter Zion, freue dich. Dein König kommt zu dir. Das ist das Außergewöhnliche an diesem Satz. Ein König, der in die Hauptstadt kommt, ist völlig normal. Dazu bedarf es keiner großen Ankündigung. Jerusalem war Königsstadt. Das wäre, wie wenn wir sagen würden, freue dich, Berlin. Mensch, Kinder, stell dir vor, deine Kanzlerin kommt zu dir. Die Berliner würden nicht angucken und sagen, bist du jetzt blöd oder was? Klar ist die Kanzlerin bei mir, die ist ja immer da. Ja, die wohnt ja schließlich dort. Das ist doch keine Schlagzeile, das ist keine Nachricht. Was ist das Außergewöhnliche hier? Hier kommt der König nicht zu den Reichen der Stadt, zu den Oberen, Nein, er kommt zu den einfachen Leuten. Du, Tochter Zion, freue dich, dein König kommt zu dir. Was sagt Jesus, als er seinen Dienst begann? Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat zur Verkündigung des Evangeliums den Armen. Ja. Er kam für die Armen. Wo ist Jesus geboren? Wir wissen es alle, im Stall. Wäre Jesus für Jerusalem gekommen, für die Reichen der Welt, dann wäre er im Palast geboren. Wer hat als erstes von dieser Ankunft des Königs erfahren? Die reiche Oberschicht? Hat es die Kunde gemacht von Königshaus zu Königshaus? Nein. Das arme Volk hat es zuerst erfahren, die Hirten auf dem Felde. Ihnen sagt der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und das ist das Schöne an Weihnachten. Das ganze Volk soll sich freuen, nicht nur die Reichen in der Stadt. Weihnacht ist ein Fest für die Armen und Mittellosen, denn der König kommt zu ihnen. Jesus, er wird im Dorf unter den armen und einfachen Leuten geboren. Der Herrscher des Himmels und der Erde entäußert sich selbst und nimmt Knechtsgestalt an. Und er wird Mensch und er wird in ärmsten und ärmlichen Verhältnissen geboren. Und dieser König, der zu den Armen kommt, er ist gerecht. Er ist nicht korrupt. Er ist nicht bestechlich. Dieser König, er hat keine Verpflichtung zu den Lobbyisten. Er hat keine Neigung zu den Finanzkräftigen im Lande. Er muss sie nicht an seiner Seite halten. Er kann unabhängig von ihnen regieren und gerecht Recht sprechen. Dieser König ist gerecht. Er ist ein Helfer, ein starker Helfer in aller Not. Das Erdenleben Jesu hat es demonstriert. Er zog umher und er hat die Kranken gesund gemacht. Er hat Menschen in Not geholfen. Und auch heute noch ist er ein starker Helfer in der Not. Auch in deiner Not heute Morgen möchte er dir beistehen, dir nahe sein. Siehe, dein König kommt sanftmütig. Unser König, er ist kein Tyrann. Er ist nicht noch einer von diesen Gewaltherrschern, die die Armen unterdrücken und den Reichen Geschenke machen. Er kommt sanftmütig zu den Armen und Bedürftigen auch unserer Zeit. Die Propheten im Alten Testament haben die Könige immer wieder daran erinnert, dass sie die armen Leute nicht vergessen sollen. Hiskia, er war einer dieser barmherzigen Könige. Hiskia war einer von denen, die die Stadt Jerusalem erweitert haben, um so noch mehr Platz zu schaffen für zusätzliche Personen für die Stadt. Ein neues Stadtviertel ist entstanden unter seiner Regentschaft. Und er ließ einen Tunnel graben, damit auch dieser neue Stadtteil mit Wasser versorgt werden kann, den Teich Siloa. Ein guter König hat ein Herz für die Töchter der Stadt, die um die Städte herum angesiedelt sind. Wie gehen die heutigen Regierungen mit den armen Vierteln der Großstädte um? Viele Regierungen versuchen mit Planierraupen und Bulldozern die Ausweitung der Slums zu verhindern. Das Wenige, was diese Menschen noch besitzen, wird zerstört und plattgewalzt. Da, wo Flüchtlingsheime eingerichtet werden, da werden sie von anderen Leuten aus der Bevölkerung angezündet. Die Botschaft von Weihnachten ist die Botschaft der Hoffnung. Für die Armen, für die Elenden, für die Kranken, für die Ausgestoßenen. Eine Botschaft der Hoffnung für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Tochter Zion, freue dich. Unser König kommt auch zu den Armen. Und sein Transportmittel zeigt es an. Dieser König, er kommt nicht auf dem hohen Ross daher, sondern er stellt sich auf die Stufe der gewöhnlichen Leute. Er reitet auf einem Esel. Die Armen sollen sich freuen, Christ, der Retter ist da. Und auch wir dürfen immer wieder neu von dieser Freude ergriffen werden und diese Botschaft weiterzusagen. Advent bedeutet Ankunft. Wir freuen uns auf die Ankunft des großen Herrschers, der Herrscher, der zu den Geringen kommt. Und er kommt nicht, um bedient zu werden, sondern er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für deine und meine Schuld. Tochter Zion, freue dich. Freut euch, ihr Slums der Millionenstädte. Freut euch, ihr Hartz-IV-Empfänger, ihr Bewohner der obdachlosen Heime, ihr Asylbewerber in Deutschland. Freut euch, der König kommt zu dir. Und wir als Jünger Jesu, als Christen, wir sind Botschafter dieses Königs. Botschafter an Christi Stadt. Wir haben eine gute Nachricht für alle, die am Rande der Gesellschaft stehen. Der König kommt zu dir. Freut euch, denn der König interessiert sich gerade auch für dich. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Menschen so lieb hast. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, auf diese Welt zu kommen. Danke, dass du um unsertwillen gering und arm geworden bist. Danke, dass du ein Herz hast für die, die am Rande stehen, für die Armen, für die Benachteiligten. Und danke, dass du gerade für sie gekommen bist, dass auch sie sich freuen dürfen. Herr, ich danke dir, dass wir uns das an Weihnachten und dieser Adventszeit wieder neu bewusst machen dürfen, dass du ein Herz hast für die Schwachen, für die Armen, für die Kranken. Und schenke auch uns, dass wir unser Herz nicht hart machen, unser Herz nicht verschließen vor denen, die bedürftig sind, auch in unserem Land, in unserer Umgebung. Dass wir von deiner Güte, von deiner Liebe weitergeben an die, die von dieser Liebe, von dieser Güte noch nicht gehört und noch nicht erfahren haben. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest als kleine Lichter in dieser Weihnachts- und Adventszeit. Als kleine Lichter, die Hoffnung geben, die Trost spenden, die deine Liebe weitergeben. Danke, Herr, dafür. Amen.